Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke, dass ich die Gelegenheit kriege, in diesem hohen Haus, wirklich hohen Haus voller Tradition, unsere Erkenntnisse, Erfahrungen berichten zu dürfen. Lassen Sie mich Ihnen erst berichten, wer alle dafür notwendig ist, dass diese Daten und diese Ergebnisse zustande gekommen sind. Zuerst braucht man mal einen Chef, der in bester Popperscher Manier stets auf der Suche neugierig nach dem nächsten Schritt der Wahrheit ist, ohne, wenn er diesen ersten Schritt getan hat, zu glauben, dass er jetzt die ganze für die restliche Zeit für sich gepachtet hat. Frau Maras Pressl, der Vorstand der chirurgischen Abteilung in Steyr. Dann braucht es einen, für mich nicht Mathematiker, braucht es einen Mathematiker, das ist der Diplom-Ingenieur Dr. Salzmann, der technische Mathematiker mit Statistik zu tun hat, wissenschaftliche Arbeiten über genetische Algorithmen und diese Dinge geschrieben hat, der mir schon in der Matura-Vorbereitung für die Mathematik-Matura zur Seite gestanden ist und auf den ich immer wieder zurückkomme, wenn ich eine statistische, wissenschaftstheoretische Frage habe. Die Frau Dr. Luch erhebt seit vielen Jahren als Fachärztin, so Orthopädin, die bei uns an der Chirurgie mit den diabetischen Beinen und Ähnlichem befasst ist, unsere nach dem QIP-System zu messenden Parameter stets gleich mit den gleichen Grundlagen auf dem gleichen System. Und meine Wenigkeit, ich bin eben einfach ein Landchirurg von Steyr. Unser normaler Arbeitstag beginnt in der Früh um 7, wir gehen Visite, haben dann Morgenbesprechung. Wenn ich Dienst habe, das heißt, wenn ich dann einen Nachtdienst habe, verbringe ich den Vormittag dann in der Ambulanz mit Endoskopieren, ungefähr bis um 14 Uhr, gehe dann Visite, bin im Anschluss mit akuten Patienten befasst, die anzuschauen sind, mache die eine oder andere notwendige akute Operation, besuche unsere Intensivstation, sehe noch einmal wieder akute Patienten und Ähnliches. Das heißt, dieser Routinebetrieb geht in etwa bis 12 Uhr, bis Mitternacht, meistens bis 1, dann kehrt Ruhe ein und ich kann mich hinlegen, schlafe dann ein. Es ist dann nichts Ungewöhnliches, dass man zum Beispiel um 2:30 einmal aufsteht, dann ist jemand gekommen mit einem akuten Blinddarm, der so akut ist, dass man ihn gleich operieren soll. Das passiert dann auch, bis ich dann wieder im Bett bin. Es ist 4, dann habe ich ungefähr 2 Stunden einmal geschlafen. Von 4 bis um 6 habe ich, wenn es gut geht, ohne Anruf vielleicht dann noch einmal die Gelegenheit, 2 Stunden zu schlafen. 2x2 Stunden. Jetzt frage ich Sie, glauben Sie, dass ich mich dann nach so einem ganz normalen und eigentlich nur sehr banalen Dienst mit meiner Familie in ein Flugzeug setze als Pilot und herumfliege? Ich bin vor 20 Jahren mit der Segelfliegerei angefangen, bin Segelflieger und Privatpilot. Was Sie da sehen, ist ein Vereinsmoran, der in Seitenstädten steht. Und wenn ich das machen würde und Ihnen berichten würde, würden Sie mich für verantwortungslos halten, oder? So ein Wahnsinniger. Wenn es den wieder runterschmeißt, wie der in der Zeitung steht, eigentlich ist er selber schuld. Wenn ich mir am nächsten Tag ein Kolon auflegen würde zu operieren, oder ein Rektum, oder eine Schilddrüse, die Dinge, die ich besonders gerne operiere, würden sagen, so ein tüchtiger, junger, fescher, dynamisch, der geht ran, brav, tadellos, tüchtig, oder? Vollkommen normal. Warum messen wir mit diesen beiderlei Maß? Es war jetzt eine große Freude für mich, von einem wirklichen, echten Auerpiloten als Kollege bezeichnet zu werden. Das ehrt einen simplen Segelflieger und Privatpiloten wirklich ganz besonders. Aber ich bin genug Pilot, um zu sehen, wo die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Tätigkeiten sind. Es ist nicht allein die Verantwortung für das Leben und das Wohl der Menschen, die mit einem unterwegs sind, für andere Menschen überhaupt. Das sind wir als Ärzte gewohnt. Es ist auch ein fittes, munteres, schnelles Gehirn zu haben und langsamere, sichere, ruhige Hände. Die Literatur ist mittlerweile auch, wenn man genau hinschaut, nicht leer von vielen Berichten, die Zusammenhänge zwischen Arbeitszeit und Arbeitsqualität sehr klar dargestellt und nachgewiesen haben. Das sind durchaus angesehene Blätter, in denen Sie diese Dinge lesen können. Wir haben geschaut, sind mögliche Auswirkungen auf die chirurgische Ergebnisqualität denkbar. Und zwar initiiert oder ausgelöst durch einen Anästhesisten. Der hat unverblümt gesagt, also immer wenn Sie nach dem Dienst operiert, dann haben wir da wirklich mehr Komplikationen. Eigentlich eine Frechheit, oder? Wie gesagt, ich habe einen kritischen Chef, der gestartet hat, dass wir diese Dinge genau anschauen, und wir haben 20 Monate sehr genau analysiert. In diesen 20 Monaten sind insgesamt 5.511 Operationen an unserem, wie gesagt, Schwerpunktkrankenhaus mit Notaufnahme und Aufnahmedienst rund um die Uhr passiert. In diesem Zeitraum aus diesen 5.511 Operationen war 149 Mal der Fall von ungeplanter Rückkehr in den Operationsraum notwendig. Das ist dann, wenn eine Komplikation eintritt, die mit der Erstoperation in Zusammenhang steht, aber zu dem Zeitpunkt der Erstoperation nicht geplant war. Und eine Komplikation, die so schwer ist, dass man eben ein zweites Mal operieren muss. Typische Beispiele dafür sind Nachblutungen, sind Platzbauch, Anastomoseninsuffizienzen bei Darmoperationen oder ähnliches. Wobei wir für diese Untersuchung keine eigenen Daten generiert haben und erhoben haben, sondern wir haben nur die Hautschnittdokumentation genommen, weil bei uns, wenn Hautschnitt passiert, gibt's, wir haben ein Computersystem daneben, die unsterile Schwester, die dann Klicks macht, und es ist im Computer, wann der Hautschnitt erfolgt ist. Außerdem haben wir die Dienstplanabrechnung an der Chirurgen gehabt. Das heißt, das ist nicht den vorgeschriebenen Dienstplan, der sich dann fünfmal geändert hat, sondern wir haben wirklich gewusst, wer war zu diesem Zeitpunkt im Dienst. Und wir haben ein Ergebnis gekriegt, eine Aussage über diese 149 ungeplanten Zweitoperationen, eine gewisse Verteilung. Das heißt, so ein Prozentsatz von Operationen war in den ersten 13 Stunden und es hat ein zweites Mal operiert werden müssen. So ein Anteil war in der Zeit zwischen 13 und 24 Dienststunden von dem Chirurgen und so ein Anteil war noch 24 Stunden. Jetzt bin ich zu meinem mathematischen Freund gegangen und gesagt, wie macht man das sauber, damit man eine Aussage über die ganze Zeitspanne der 20 Monate erfassen kann, weil jede Minute zu erfassen von 149 Operationen ist leicht oder ist mit überschaubarem Aufwand möglich. Für 5.511 Operationen ist das nicht möglich. Und er hat mir eben gesagt, wie man das in der Statistikmathematik sauber macht. Man nimmt zufällig ausgewählte Gruppe, die groß genug sein muss, verteilt sein muss und so weiter. Wir haben die drei Referenzmonate genommen, eins in der Mitte vom Beobachtungszeitraum, 7 Monate vorgerechnet, 7 Monate zurückgerechnet und in diesen 3 Monaten auch vom ersten bis zum letzten Tag jede einzelne Operation punktgenau angeschaut. Das waren insgesamt 918 Operationen. Wenn man die beiden Bereiche vergleicht, links haben Sie die Gruppe der Patienten, die ein zweites Mal operiert hat werden müssen, bezüglich der Erstoperation natürlich, und an der rechten Seite haben Sie die Vergleichsoperationen. Vergleichsoperationen ist quasi unser Abteilungsstandard. An unserer Abteilung werden fast 88% innerhalb der ersten 13 Dienststunden von den Chirurgen operiert, 6% in etwa in der Nacht, das heißt zwischen 13 und 24 Stunden, das ist die Zeit von 7 Uhr abends bis 7 Uhr nächsten Tag in den Nachtstunden und ungefähr 6% nach dem Dienst. Auf der linken Seite, die sind auch erst operiert worden, haben aber so eine schwere Komplikation gehabt, dass sie ein zweites Mal operiert haben werden müssen. Und wenn Sie das vergleichen, dann sehen Sie, dass 88% der Erstoperationen 81% an Revisionen verursachen, dass 6% der Nachtoperationen 8% der Revisionen verursachen und 6% nach dem Dienst 10 oder knapp 11% der Revisionen. In anderen Worten ausgedrückt ist, bei Operationen, denen ein ungeplanter Zweiteingriff folgen musste, war der Anteil der Operateure aus gelbem und rotem Bereich, das heißt jenseits von 13 Dienststunden, um 50% größer als in der Normgruppe. Wenn man es in der Rückkehrrate ausdrückt, muss man sagen, bis 13 Stunden. Und lassen Sie mich hier darauf hinweisen, dass wir insgesamt eine Revisionsrate von 2,7% haben, was für ein großes Schwerpunktkrankenhaus mit Aufnahme, also Akutaufnahme rund um die Uhr, ein sehr guter Wert ist. Alles, was zwischen 2 und 3,5% ist, ist international absolut vertretbar und in Ordnung. Nur wenn man es dann differenziert anschaut, dann ergibt sich das eigentliche Aha. Bis 13 Stunden haben wir eine Revisionsrate von 2,5%. In den Nachtstunden von 3,6%, wobei man sagen kann, das sind akute Patienten mit schweren Erkrankungen, die in der Nacht akut, ungeplant operiert haben werden müssen. Da kann man argumentieren, da darf man einfach eine höhere Revisionsrate, eine höhere Komplikationsrate haben. Aber nicht mehr argumentieren kann man die Rate nach 24 Stunden. Denn die ist praktisch mit 4,8% fast doppelt so hoch wie in den ersten 13 Stunden von einem Operateur. Und lassen Sie mich auch nachdrücklich darauf hinweisen, dass das alles nach 24 Stunden ausschließlich elektive Operationen waren. Das heißt, geplante Operationen, wo sich halt jemand nach dem Dienst nur etwas aufgeschrieben hat, was er dann gerne operiert hat. So gesehen sogar ein besseres Krankengut als in den ersten 13 Stunden, wo zwar Elektive drinnen sind, aber auch schon die ersten Akuten des Tages. Schlüsse draus, Hausverstand, was kann man tun? Einerseits Menschen und Leistungsgrenzen anerkennen. Sehen, erkennen, anerkennen. Oder, was kann man wirklich tun? Einen Operationsroboter einsetzen. Eine Maschine, die immer genau das Gleiche macht und keine Fehler macht, solange sie funktioniert. Oder die Tätigkeiten anders gestalten, dass eben Operationen nicht mehr gefährlich sind oder die Geräte so toll machen, dass der Liegeschuh erkennt, wenn ich beim Rekurrenznerv zu nahe bin und nicht auslöst. Oder die Rahmenbedingungen so anpassen, dass sie Menschen- und Leistungsgrenzen und menschliche Leistungsgrenzen berücksichtigen. Maximal 13 Stunden zum Beispiel, wie in der Schweiz, wo man mit überschaubarem Gesundheitsbudget trotzdem hervorragende, zum Beispiel Chirurgen ausbildet. Die arbeiten nicht mehr als 48 Stunden in der Woche, nicht mehr als 13 Stunden am Stück. Und wer würde der Schweiz unterstellen, dass die schlechte Chirurgen ausbildet? Nur bei uns in Österreich ist das nicht denkbar. Völlig unmöglich, absurd. Ist aber nur die Frage, was ist wichtig? Und warum tun wir es noch nicht? Ich befasse mich jetzt seit 2004 mit diesem Thema und habe auch viel mit Kollegen diskutiert. Und einer der Gründe, warum wir das noch nicht machen, warum wir unsere eigenen Leistungsgrenzen nicht sehen wollen, dürfte sein, dass damit notwendig ist, die Aufgabe des Mythos vom Arzt, des Übermensch. Sie werden jetzt vielleicht schmunzeln, aber es gibt viele, die sich von dieser Vorstellung nicht trennen wollen, weil sie diese Illusion für das eigene Selbstwertgefühl brauchen. Sie müssen sich jetzt überlegen, sind Sie Entscheidungsträger, Verantwortungsträger oder sind Sie kleines Rädchen, Würstchen wie ein Landchirurg, der lediglich hergehen kann und Zusammenhänge versuchen kann aufzuzeigen. Aber mein Aufruf an die, die sich als Arzt sehen, ist, dass wir nicht furchtsam, feig oder bequem faul sein sollen, sondern dass wir couragiert reden sollen und handeln sollen, endlich handeln, denn statt zu jammern oder auf Gesetzesinitiativen zu warten, die ja, wenn Sie an die EU-Richtlinie denken, seit 10 Jahren sich damit mit einem Etikettenschwindel hinwegtäuschen, sollten wir hergehen und sagen, diese Dienstzeiten sind in einem der reichsten Länder der Welt nicht würdig. Nicht würdig. Wir sind es unseren Patienten schuldig und wir sind es unserem Berufsstand schuldig. Und ich danke Ihnen noch einmal sehr für die Aufmerksamkeit.